Liebe Zuhörer, wenn wir das Wort Messias hören, denken wir sofort an Jesus. Doch die Geschichte des Messias beginnt lange vor der Geburt Jesu, nämlich schon mitten im Alten Testament. Schon dort begegnen uns Texte, die von einem kommenden Retter sprechen. Von einem König, einem Gottesknecht, einem Gesalbten. Aber was genau bedeutet der Begriff Messias? Wo finden wir im Alten Testament Hinweise auf ihn? Und warum war es für die ersten Christen so entscheidend zu sagen, Jesus ist dieser Messias? Darüber spreche ich heute mit Dr. Walter Hilbrands. Er ist Abteilungsleiter für Altes Testament und Dekan der FDH Gießen. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die großen Verheißungen und die Hoffnung, die sich in Jesus Christus erfüllt. Mein Name ist Arthur Reiswig. Sie hören FDH Podcast und wir legen direkt los. Viel Freude beim Hören. So, ich freue mich besonders, dass er jetzt hier bei mir im Studio ist. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Hilbrands.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Hilbrands, wir sprechen heute über den Begriff Messias. Was versteht man unter diesem Begriff und wie unterscheidet sich dieser Begriff ja auch von dem Begriff Christus, der immer wieder für Jesus gebraucht wird?
Ja, wir haben diese Bezeichnung Messias 39 Mal im Alten Testament und sie heißt wörtlich gesalbt. Und in erster Linie bezieht sich das auf den König von Israel, vor allem auf Saul und David. Immer wieder wird Saul als der Gesalbte Gottes bezeichnet. Der Begriff wird allerdings auch auf Heiden bezogen, zum Beispiel auf den Perserkönig Kyros. Er wird in Jesaja 45,1 auch als der Gesalbte bezeichnet. Es werden auch andere Ämter so genannt, zum Beispiel die Priester in 3. Mose 4 und Kapitel 6 werden auch als gesalbt bezeichnet, an einer Stelle auch mal die Erzväter im Psalm 105, Vers 15. Also im Alten Testament ist dieser Begriff gesalbt noch kein Fachbegriff für den kommenden Messias. Stattdessen haben wir eher andere Titel. Der Messias wird als König, als Spross, als Knecht Gottes oder als Gerechter beschrieben. Und erst im Frühjudentum wird dann dieser Begriff Messias, Gesalbter, zum Fachbegriff, wie wir ihn heute verstehen. Im griechischen Neuen Testament ist dann eben diese Bezeichnung Christus diese Spezialbedeutung. Wenn Jesus fragt, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist, dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann heißt das nicht mehr allgemein gesalbt, wie ein Priester oder ein König gesalbt worden ist, sondern das meint dann eben den verheißenden Messias, den Retter aus dem Alten Testament. Oder wenn in Matthäus 26 der hohe Priester Jesus beschwört, sag, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes, dann sagt Jesus das auch, du hast es gesagt. Und von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen, sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da merkt man auch, das bezieht sich auf Daniel und damit ist dann dieser endzeitliche Retter gemeint.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Gesalbt bedeutet also erstmal allgemein, jemand ist von Gott zu einer bestimmten Aufgabe, zu einem bestimmten Amt auserkoren und eingesetzt, meistens dann ja durch eine Ölübergießung des Kopfes, eine Salbung. Ist also eine Person, die von Gott erstmal zu etwas Besonderem, ein Amt oder eine Rolle eingesetzt ist.
Ja, genau. Wie eben die Könige gesalbt worden sind, das bedeutet noch nicht gleich, dass das jetzt ein Messias war, sondern für ein bestimmtes Amt vorbereitet oder die Priester eben eingesetzt zum Dienst Gottes. Ja, sie waren dadurch Gott geweiht, kann man sagen. Und diese Spezialbedeutung, so Messias, wie wir es jetzt verstehen, das ist eigentlich erst nach dem Alten Testament gekommen.
Das ist jetzt eben schon angeklungen, dass viele eben bei dem Begriff Messias sofort an Jesus denken. Sie haben es schon angedeutet, aber wieso ist es überhaupt wichtig, über den Messias im Alten Testament zu sprechen?
Ja, Jesus Christus ist unbestritten die zentrale Person des Neuen Testaments. Er selbst sah an vielen Stellen sich vom Alten Testament her vorhergesagt. Und auch die Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments sahen in Jesus die Erfüllung und die Erfüllung der Erwartung aus dem Alten Testament. Von daher ist es auch ein wichtiges Thema für die Einheit der beiden Testamente. Für das Neue Testament und die frühe Kirche war klar, der Gott des Alten Testaments ist der Vater Jesu Christi. Und Gott handelt durch seinen Sohn, durch den verheißenen Messias. Sie verstanden die Gemeinde aus Juden und Heidenchristen als Fortsetzung des alttestamentlichen Gottesvolkes, als das neue Israel, wie es in Galater 6, Vers 16 heißt. Also sie haben Jesus als Erfüllung des Alten Testaments verstanden, was nicht bedeutet, dass das Alte Testament außer Kraft gesetzt wird, sondern sie haben es neu von Christus her gelesen. Und das ist auch an uns ein Vermächtnis, die gesamtbiblische Botschaft als Einheit zu verstehen.
Sie haben das jetzt eben schon geschildert, dass für die neutestamentlichen Personen und Autoren, wenn sie zurückschauen ins Alte Testament, diese Linien deutlich werden. Gab es aber im Alten Testament selbst schon eine konkrete Erwartung nach dem Motto, da kommt einmal ein Retter? Oder anders gefragt, in welchen Texten oder Büchern finden wir Hinweise oder die frühesten Hinweise auf eine messianische Gestalt?
Ja, das fängt schon im ersten Buch Mose an, dass dort ein König verheißen wird. Wir haben da in 1. Mose 49, Vers 10 die Aussage, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen. Also dort wird schon ein künftiger König beschrieben, der dann die anderen Völker unterwirft. Ganz ähnlich dann in 4. Mose 24 bei dem Ausspruch von Biliam. Dort wird auch sehr deutlich, dass es eine Prophetie ist, wenn er sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Also auch dort eine Verheißung für die Zukunft über die Herrschaft dieses zukünftigen Königs. Dann haben wir aber auch noch andere Stellen, wie in 5. Mose 18, 15, dass eine priesterliche Gestalt erwartet wird. Mose sagt dort, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Also es wird einen neuen Propheten geben, der mit großer Autorität ausgestattet ist und der dann eben Gottes Wort weitersagt. Und dann haben wir noch eine sehr frühe Stelle in 2. Samuel 7, Vers 13 und 14, wo David die Zusage bekommt, dass immer ein Nachfolger auf dem Thron sitzen wird, eine ewige Dynastiezusage. Dort heißt es, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Und dann Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Also da merken wir auch, das sprengt etwas, das irdische Königtum. Das lässt sich nicht beschränken jetzt auf Salomo, sondern weitet den Horizont auf den künftigen König.
Lassen Sie mich daran anschließen, welche Rolle spielt König David in dieser ganzen Messias-Thematik?
Ja, wir haben eben auch Stellen im Neuen Testament, wo der Messias als priesterliche Gestalt beschrieben wird. Das wäre zum Beispiel Psalm 110, ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Gerade haben wir gehört, es gibt auch Stellen, wo er als Prophet, als neuer Prophet wie Mose beschrieben wird, 5. Mose 18. Aber in den meisten Stellen wird er doch als der neue König beschrieben, der in die Fußstapfen Davids tritt und David bei weitem noch überbietet. Wir haben das 2. Samuel 7 gesehen, dass es eine ewige Dynastiezusage gibt. Und die Propheten machen sehr deutlich, dass die Rückkehr aus dem Exil, die Wiederherstellung der Nation eng verbunden ist mit einem neuen König, der das alte Königtum in den Schatten stellt. Zum Beispiel Hosea 3, Vers 5. Die Söhne Israel werden umkehren und dem Herrn ihren Gott aufsuchen und David ihrem König. Oder am Ende vom Amos-Buch, 9 Vers 11, heißt es, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf. Oder Jesaja sagt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn gegeben, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Also auch dort, die Hoffnung knüpft sehr stark an David an, aber dieser verheißene Messias überbietet alles und stellt das irdische Königtum bei weitem in den Schatten.
Jetzt gibt es einen weiteren Text, nämlich Jesaja 53, der spricht jetzt nicht über David, sondern vom sogenannten leidenden Gottesknecht. Warum ist dieser Text so wichtig, wenn es um Jesus als Messias geht?
Wir haben bei Jesaja 4 Abschnitte, die von einem Gottesknecht handeln. Wir finden die in Jesaja 42, 49, 50 und 53. Und dieser vierte Abschnitt bildet hinsichtlich des Leidens von dem Knecht den Höhepunkt. Das Leiden des Knechtes wird hier stellvertretend gedeutet und in einer Tiefe ausgelotet, die ganz einzigartig im Alten Testament ist. Gott handelt durch den Messias. Das Leiden wird auch auf ihn zurückgeführt. Es ist sein Plan. Aber der Knecht ist selbst unschuldig. Er ist vollkommen, er ist sündlos. Er leidet und stirbt stellvertretend. Das macht gerade dieser Kontrast zwischen der Wir-Gruppe und diesem Knecht deutlich. Wir hören zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 4 und 5, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also immer wieder wird das gegenübergestellt, diese Wir-Gruppe und dieser sündlose Knecht. Und in Jesaja 53 wird besonders dann betont, dass er das Sündopfer, das Schuldopfer geworden ist, das Ascham, und dass er wie ein Lamm geopfert wird, stellvertretend, und dass sein Leiden und sein Sterben Heil und Leben dann für den Menschen bedeuten. Von daher kein Zufall, dass Jesaja 53 das am häufigsten zitierte Kapitel im Neuen Testament wird. Hier sieht die Gemeinde, hier sah schon Jesus eine Prophezeiung auf ihn, auf sein Leiden, auf sein Opfer. Und das wird dann der Schlüsseltext auch für die gesamte christliche Theologie.
Gibt es im Alten Testament auch Hinweise, dass der Messias mehr ist als ein Mensch, also dass er irgendwie göttlich ist?
Das überrascht vielleicht, aber im Alten Testament wird der Messias vor allem als göttliche Gestalt beschrieben. Wir haben gerade von den Gottesknechtliedern gehört, wo auch diese menschliche Seite zum Ausdruck kommt. Aber an den meisten Stellen ist es doch so, dass Gott sein Reich aufrichtet, dass er durch den Messias handelt und dass er ihn mit göttlicher Vollmacht ausstattet. Wir haben diesen Amos-Schluss gehört, Amos 9 oder auch Jesaja 9, wo davon die Rede ist, der Messias sitzt auf dem Thron Davids. Eine bekannte Stelle ist auch noch Daniel 7, wo sehr deutlich wird, dass der Messias eine transzendente, also eine überirdische Gestalt ist. Daniel 7, Vers 13 und 14. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen, und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihm, und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, dass es nicht zerstört wird. Also eine ewige Herrschaft, er kommt von Gott, er ist eingesetzt von Gott, er sitzt zur Rechten Gottes, er ist bevollmächtigt von Gott, er selbst ist eine göttliche Gestalt, die in Ewigkeit regiert. Und das macht also gerade das Alte Testament deutlich.
Jetzt haben wir die wichtigsten Stellen vor Augen, die Sie uns eben genannt haben. Was können wir darüber sagen, welche Erwartungen die Menschen zur Zeit Jesu an den Messias hatten?
Also im Frühjudentum gab es sehr unterschiedliche messianische Vorstellungen. Es gab sehr unterschiedliche Ausprägungen, wie man ja sich diesen Messias vorgestellt hat. Bei Ben Sira ist es zum Beispiel so, dass wir im Grunde gar keinen Messianismus haben. Stattdessen nimmt das aaronitische Priestertum diese Funktion ein. An anderen Stellen haben wir sehr stark eine priesterliche Erwartung, zum Beispiel in 1. Makkabäer 14 oder Jubiläen 31. Ansonsten aber überwiegt vor allem die Erwartung eines königlichen Messias. Das sehen wir also im Testament Judas oder im Testament Naphtali, in den Psalmen Salomos, an vielen Stellen. Möglicherweise an einigen Stellen auch eine doppelte Messias-Erwartung. Wir haben das an einigen Stellen in Qumran, im Testament Simeons oder im Targum Jonathan auch, wo von zwei Messiasen die Rede ist, dem königlichen und dem priesterlichen Messias. Also sehr unterschiedliche Vorstellungen, diese Vorstellung vom Menschensohn aus Daniel 7 wird auch an anderen Stellen als überirdische, transzendente Gestalt aufgefasst, zum Beispiel 2. Esra 13. Das überwiegt vor allem im Judentum die Erwartung eines Königs, der sein Reich aufrichtet und damit auch der menschlichen Herrschaft ein Ende setzt.
Sie haben das an manchen Stellen schon angedeutet, dass das Neue Testament immer wieder auch auf das Alte Testament zurückgreift, was das Thema Messias angeht. Wie genau greift das Neue Testament diese alten Verheißungen auf, zum Beispiel in den Evangelien?
Ja, das fängt schon damit an, dass der Täufer Johannes sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Damit greift er auf Jesaja 53 und andere Stellen auf, die eben Jesus als das Sündopfer sehen, das stellvertretend stirbt. Wir haben an anderen Stellen, zum Beispiel Johannes 12, 38 und 40, zwei Zitate aus dem Jesaja-Buch, wo die Verstockung und der Unglaube des Volkes begründet wird mit Aussagen aus dem Jesaja-Buch. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53, 1. Oder diese Thematik, dass die Augen verblendet werden und das Herz verstockt werden. Das finden wir auch in Jesaja 6 wieder. Besonders aber sehen wir das in der Passionsgeschichte, dass dort viele Verheißungen aus dem Alten Testament als erfüllt ansehen. Jesus kündigt sein Leiden an mit einem Zitat aus Sacharja 13, dass der Hirte geschlagen wird und dass die Schafe der Herde sich zerstreuen. Sacharja 13, 7, das wird bezogen auf die Verleugnung des Petrus und dass seine Jünger ihn im Stich lassen. Bis hin zur Grablegung, also bei Jesaja 53, Vers 9 ist davon die Rede, dass er ein Grab findet bei Gottlosen. Das wird dann bezogen auf Josef von Arimathea, der Jesus sein Grab zur Verfügung stellt.
Warum war es für die ersten Christen eigentlich überhaupt so wichtig zu zeigen, Jesus ist der Messias, von dem die alttestamentlichen Schriften reden? Warum ist das von Bedeutung?
Für die ersten Christen war ganz wichtig herauszustellen, sie vertreten keine Sonderlehre, sie sind keine Sekte, sondern sie liegen ganz auf der Linie des Alten Testaments. Und so wie Jesus sich selbst als den verheißenen Retter aus dem Alten Testament verstanden haben, so beziehen sie das Alte Testament auf ihn und auf die Gemeinde. Für den Kämmerer aus Äthiopien wird dann die Lektüre von Jesaja 53 zum Schlüssel für seine Bekehrung, als Philippus das Evangelium erklärt und den Gottesknecht auf Jesus deutet. Und die Apostel haben in Kontinuität zu Jesus dann dieses Evangelium weiter entfaltet. Für die sogenannten Apologeten, das war eine Gruppe von Christen im 2. Jahrhundert, war das ein wichtiger Schriftbeweis, dass sie auch gegenüber Angriffen von jüdischer oder heidnischer Seite sagen konnten, wir vertreten die Lehre des Alten Testaments, wir stehen in Kontinuität zum Alten Testament und bringen eben keine neue Lehre.
Wenn Sie zum Schluss in einem Satz sagen müssten, was die Hoffnung auf den Messias bedeutet, wie würde der lauten?
Ja, Jesus ist zum einen der Retter der Welt, wie ihn schon das Alte Testament verheißen hat. Zum anderen aber auch, und das ist unsere Hoffnung, eben der kommende Richter, der das Recht wiederherstellen wird und der das ewige Gottesreich aufrichten wird.